Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Matthias Friebe, schönen guten Abend. Mit einem durchaus spektakulären Abendspiel hat sich die Bundesliga aus der kurzen Weihnachtspause zurückgemeldet. Mit 3 späten Toren dreht Borussia Dortmund das Spiel in Frankfurt und gewinnt 3:2, wie Philipp Hofmeister berichtet.
Dieses erste Topspiel des neuen Fußballjahres hat die Liga ganz oben zumindest wieder etwas spannender gemacht. Dank einer bemerkenswerten Moral und starken letzten 20 Minuten gewann Borussia Dortmund ein fast schon verloren geglaubtes Spiel in Frankfurt doch noch. Der BVB um Keeper Gregor Kobel verkürzt den Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München dadurch auf 6 Punkte.
Was wir heute sicher gezeigt haben, ist, dass wir einfach die Möglichkeit haben, ein Spiel immer zu gewinnen. Das müssen wir einfach noch tiefer verinnerlichen, dass wir einfach immer weitermachen, immer Gas geben, immer versuchen, unser Spiel weiter zu spielen.
Joker Thorgan Hazard, Jude Bellingham und Mo Dahoud machten aus einem 0:2 ein 3:2 und bestraften damit, dass die Eintracht nach dem frühen Doppelpack von Raphael Boré nicht schon längst den Deckel drauf gemacht hatte auf dieses Fußballspiel. Für die Frankfurter um Kapitän Sebastian Rode eine ärgerliche, weil vermeidbare Pleite mit Ansage.
Ja, sind sehr enttäuscht. Das hat gereicht bis zum Schluss. Wir wissen, dass so eine Mannschaft wie Dortmund immer in der Lage ist, innerhalb von kürzester Zeit viele Tore zu schießen. Und uns ging dann am Ende ein bisschen die Puste aus, haben zu viele Bälle nach hinten gespielt und Dortmund hat es dann aber auch gnadenlos ausgenutzt und das hört unglücklich sehr deprimiert nach Hause gehen.
Während die Eintracht damit den Sprung in Richtung Champions-League-Plätze verpasst, nimmt Borussia Dortmund zaghaft Witterung zum Liga-Primus aus München auf. Gibt's jetzt also die große Attacke Richtung Spitze von Marco Rose und seiner Borussia?
Keine Frage. Das ist so, du musst ja selber lachen. Ja, witzig.
Mehr muss man zur Bundesliga aktuell aber auch nicht wissen eigentlich. Neuer Tabellendritter ist die TSG Hoffenheim. Seit 7 Spielen ungeschlagen gab es heute zum Jahresauftakt ein 3:1 gegen Augsburg, das Florian Winkler gesehen hat.
Die Hoffenheimer Erfolgsserie hält an. Zwar ging der Gast aus Augsburg überraschend früh in der 5. Minute durch Gregoritschs Kopfballtreffer in Führung. Aber die TSG danach mit mehr Ballbesitz und guten Möglichkeiten überbrückte auch eine schwache Phase in der ersten Halbzeit, um sich dann durch Ilas Bebus Doppelpack kurz vor der Pause zurückzumelden. Auch in der zweiten Halbzeit die Kraichgauer mit mehr Spielanteilen, aber lange nicht zwingend genug. Dem FCA fiel auch mit Rekordneuzugang Pepi offensiv zu wenig ein. In der Nachspielzeit machte dann David Raum alles klar und traf zum 3:1 Endstand. Die TSG ist nun seit 7 Spielen ungeschlagen und steht auf einem Champions-League-Platz. Augsburg steckt weiter tief im Abstiegskampf und belegt Relegationsplatz 16.
Einen Platz dahinter noch rangiert Arminia Bielefeld, der Rückstand aber nur noch 1 Punkt, denn die Arminia holte beim bisherigen Dritten in Freiburg ein 2:2 Unentschieden. Julia Metzner.
Mit einem Kraftakt belohnt sich Bielefeld und schockt den SC Freiburg. Dabei war Freiburg in der 6. Minute durch Haberer in Führung gegangen, legte nach der Pause direkt mit dem 2:0 durch Jong nach. Aber Bielefeld gab nie auf, sorgte mit dem 1:2 durch Okugawa für einen Bruch im Spiel der Freiburger. Der Fluss war weg, der Kampf zurück und darin war am Ende Bielefeld stärker, belohnte sich mit dem 2:2 Ausgleichstreffer durch den eingewechselten Lasme. Das war auch das Endergebnis. Freiburg wird sich über viele vergebene Chancen ärgern. Bielefeld ist im Abstiegskampf zum 3. Mal in Folge ungeschlagen.
2:2 also in Freiburg. Ein Ergebnis, das auch Marc Eschweiler gesehen hat. Er war in Leverkusen beim Spiel der Bayer 11 gegen Union Berlin.
Hochinteressant und bis zur letzten Minute hochspannend. So könnte man das Duell zum Rückrundenauftakt zwischen Leverkusen und Union Berlin zusammenfassen. Vor allem in der zweiten Halbzeit lieferten sich beide einen offenen Schlagabtausch mit vielen Chancen auf beiden Seiten. In der ersten Halbzeit dominierte Leverkusen. Trotz vieler Möglichkeiten traf aber nur Schick für die Werkself. Mit der ersten Chance des Spiels erzielte Union durch Prömel kurz vor der Pause den überraschenden Ausgleich. Wieder Prömel brachte Berlin dann in der 50. Minute sogar in Führung. Tah köpfte für Leverkusen in der 84. Minute den 2:2 Ausgleich. In der Nachspielzeit setzte Union Soczipka noch einen Schuss an den Pfosten.
Der Vizemeister der vergangenen Saison tut sich dieses Jahr richtig schwer. Heute zum Rückrundenauftakt siegte Leipzig aber deutlich gegen Mainz und zog damit auch in der Tabelle am Gegner vorbei. Raimo Hinsdorf.
Ein Elfmetertor sollte den Gastgebern frühe Sicherheit verleihen. André Silvers Torschuss von Alexander Hack vor der Linie mit der Hand abgewehrt. Rot für Hack und Strafstoß für die Leipziger. Silver verwandelte ihn sicher. RB nach Wiederbeginn dann mit dem eingewechselten Kunku und seiner schönen Vorbereitung für Dominik Szoboszlai und das 2:0. Mainz bestrafte trotz Unterzahl eine Schlampigkeit der Leipziger mit dem Anschlusstreffer durch Yesung Lee. Aber den Kunku fast vom Wiederanstoß weg mit einem feinen Lupfer zum 3:1. André Silva legte wenig später nach einem Kunku-Vorarbeit mit dem 4:1, RB danach im Verwaltungsmodus und mit Einsatzzeiten für Youngster wie dem 16-jährigen Sidney Rebiger.
Einziges Spiel ohne Tore war das Kellerduell dieses Spieltags. Sowohl Schlusslicht Greuther Fürth als auch dem VfB Stuttgart ist damit auch nicht geholfen. Fürths Verteidiger Sebastian Griesbeck übt sich jetzt auch nach diesem dritten Heimspiel ohne Gegentor in Folge in Durchhalteparolen.
Wir gucken derzeit nicht auf die Tabelle. Wir schauen von Spiel zu Spiel wirklich und versuchen unsere Punkte zu holen. Und dann hoffen wir, dass wir am 32. 33. Spieltag mal auf die Tabelle gucken können und uns sagen können, da ist noch was drin.
So viel zur Bundesliga an diesem Samstag. Jetzt zur Frage, darf Tennisstar Novak Djokovic in Australien einreisen oder nicht? Heute hat die Geschichte das nächste Kapitel und noch mehr Fragezeichen bekommen. Hendrik Lückhoff.
Jetzt haben die Anwälte des Serben in einer gerichtlichen Anhörung erklärt, dass ihr Mandant im Dezember mit dem Coronavirus infiziert gewesen sei. Ein positiver PCR-Test vom 16. Dezember sei Grundlage für die medizinische Ausnahmegenehmigung, mit der er hätte einreisen dürfen. Normalerweise ist eine Einreise nach Australien nur mit vollständiger Impfung erlaubt. Die hat Djokovic bisher offenbar nicht. Er macht keine Angaben zu seinem Impfstatus und gilt als Impfskeptiker. Der Serbe wollte mit einer entsprechenden Ausnahmegenehmigung nach Australien einreisen, möglicherweise aufgrund seiner mutmaßlichen Corona-Infektion im Dezember. Die australischen Behörden hatten die Ausnahmegenehmigung aber nicht akzeptiert. Seitdem sitzt Djokovic in Melbourne in sogenannter Einwanderungshaft in einem Hotel für Ausreisepflichtige fest. Am Montag entscheidet ein Gericht endgültig, ob Djokovic einreisen darf oder nicht.
Ob dieser PCR-Test aber wirklich Beweis für eine Corona-Erkrankung Djokovic ist, daran gibt es Zweifel. Auch weil es Bilder von Djokovic am Tag nach diesem positiven Test inmitten von Kindern gibt. Fortsetzung folgt. Willkommen zum Wintersport. Corona macht's möglich. Direkt nach der Vierschanzentournee wird noch einmal in Bischofshofen gesprungen. Für die deutschen Springer war da heute aber nichts drin. Martin Thiel.
Die Luft ist raus bei den deutschen Skispringern. Nach der Vierschanzentournee wirken die deutschen Adler flügellahm. Beim dritten Wettkampf innerhalb von 4 Tagen auf der Paul-Außerleitner-Schanze war es einzig Karl Geiger, der unter die Top 10 springen konnte. Beim Sieg des Norwegers Marius Lindwig belegte der Skiflug-Weltmeister am Ende Platz 8. Severin Freund stürzte nach einem guten Sprung, blieb unverletzt, verpasste aber den zweiten Durchgang. Markus Eisenbichler wurde disqualifiziert, der Anzug passte nicht. Und so belegte Andreas Wellinger als zweitbester Deutscher Rang 19 und war damit einigermaßen zufrieden. Damit ist das deutsche Team aber kein Topfavorit für das Teamspringen. Das sind die wieder erstarkten Österreicher, die 6 Springer unter den Top 12 hatten.
Team Österreich durfte auch in der nordischen Kombination jubeln über den Wettbewerb im Val di Fiemme. Andreas Hönig.
Der Dominator der nordischen Kombination, Jarl Magnus Rieber, musste mit Rückenproblemen aussetzen und der Österreicher Johannes Lampater nutzte die Gunst der Stunde. Nach einem Sprung und dem Lauf über 10 Kilometer kam der 20-Jährige im Val di Fiemme als Erster ins Ziel und holte sich seinen ersten Weltcupsieg. Dahinter zeigten die deutschen Kombinierer erneut eine starke Mannschaftsleistung. Vinzenz Geiger und Erik Frenzel komplettierten auf den Plätzen 2 und 3 das Podium. Johannes Rützek erfüllte mit Platz 5 die halbe Olympianorm und auch Fabian Riesle machte in der Loipe noch einige Plätze gut und beendete das Rennen auf Platz 10. Im Wettkampf der Frauen kam Cindy Haasch als beste Deutsche auf Platz 12. Der Sieg ging erneut an die Weltcup-Gesamtführende Gida Westfold-Hansen aus Norwegen.
Die Pandemie, dazu die Menschenrechtssituation im Land, die anstehenden Olympischen Winterspiele in Peking machen vielen keine richtige Vorfreude. Einer, der seinen Gefühlen heute freien Lauf ließ, ist der deutsche Alpindirektor Wolfgang Mayer. Vor allem wegen der Corona-Situation, sagte er im Deutschlandfunk.
Also ich persönlich, für mich, habe keine Lust auf Peking. Das habe ich auch immer gesagt, dazu stehe ich auch. Es macht mir keinen Spaß, in eine Stadt zu gehen, wo ich permanent überwacht werde, wo man mir vorschreibt, wo ich hingehen darf, wo man mir vorschreibt, ob ich beim Jubel eine Maske aufsetzen muss oder nicht. Ich traue dem IOC null, weil da braucht man nicht einmal 3 Finger dazu zu sehen, um was es denn wirklich geht. Um Sport geht es in vielen Bereichen auf jeden Fall nicht mehr.
Das vollständige Interview mit DSV-Alpin-Direktor Wolfgang Mayer finden Sie online auf deutschlandfunk.de/sport. Sportlich lief es für die Alpinen heute nicht. Julian Rauchfuß als bester Deutscher 21. beim Riesenslalom von Adelboden, den Marco Odermatt, gewann. Beim Sieg der Schwedin Sarah Hector in Kranjska-Gora kam keine deutsche Fahrerin in den zweiten Lauf. Schlimmer noch, Paulina Schlosser stürzte und brach sich den Unterschenkel. Beim Heimweltcup im thüringischen Oberhof zeigte sich heute für die deutschen Biathleten, dass auch bei ihnen bis zu den Olympischen Spielen von Peking noch einiges zu tun ist. Über die Mixstaffeln berichtet Thomas Kunze.
In der Single-Mixed-Staffel lagen Erik Lesser und Franziska Hildebrand lange Zeit sehr gut im Rennen. Lesser schoss schnell und präzise. Beim letzten Wechsel konnte Franziska Hildebrand sogar als Führende auf die Runde gehen. Dann aber häuften sich bei ihr die Schießfehler. Hildebrand verlor bei 4 Nachladern viel Zeit und am Ende wurde es nur der 7. Platz. Der Sieg ging an das russische Duo. In der klassischen Mixstaffel zuvor zeigte das deutsche Quartett einen soliden Auftritt. Roman Rees und Benedikt Doll liefen die Staffel ordentlich an. Bei Halbzeit stand ein 3. Rang zu Buche. Dann waren Vanessa Vogt und Vanessa Hinz an der Reihe. Am Schießstand agierten beide überzeugend, aber auf der 2,5 Kilometer langen Runde blieben zu viele Sekunden liegen. Letztendlich kam die deutsche Staffel als 6. ins Ziel. Der Sieg ging souverän an Norwegen.
Und mit diesem Bericht aus Oberhof endet Sport aktuell mit Matthias Friebe für heute gleich. Nach den Nachrichten die lange Nacht, heute über das Reisen im Winter. Ihnen jetzt noch eine gute Nacht.